Moin aus Hamburg und willkommen zu Herzschlagverein, dem HSV-Podcast der Hamburger Morgenpost. Ich bin Robin und bei mir treffen sich bekannte HSV-Fans aller Art, die Lust haben, über ihren Herzschlagverein zu sprechen, nämlich den Hamburger SV. Moin und herzlich willkommen zur 8. Folge unseres Podcasts oder wie man beim HSV sagen würde, zum Jeremy Duziak von Herzschlagverein. Und Jeremy Duziak ist 25 Jahre alt, aber unser heutiger Gast stand mehr als 30 Jahre lang vor der Kamera. Sie kennen ihn alle als Sportschau-Moderator in der ARD oder an der Seite von Günter Netzer, an der er seit Ende der 90er Jahre bei gefühlt jedem deutschen Länderspiel zu sehen war. Es freut mich wirklich sehr, dass Sie heute hier bei mir sind. Ein ganz herzliches Willkommen, Gerhard Delling.
Hallo, schönen guten Tag.
Ja, Herr Delling, Sie haben als HSV-Fan oder HSV-Sympathisant, darüber werden wir gleich noch sprechen, im Laufe der Jahre ja wirklich einiges miterlebt. Wann hatten Sie denn so Ihre ersten Berührungspunkte mit dem HSV?
Es war mein erstes Bundesligaspiel, das ich beim HSV gesehen habe. Daran erinnere ich mich sehr gut. Und es war auch insofern ganz interessant, weil die Hamburger damals mit 2-1 gewonnen haben, aber erst mit einigen Mühen und die Menschen damals gepfiffen haben und haben ihre Sitzkissen auf die Aschenbahn geworfen, weil anders als heute das Ergebnis nicht alle Mittel heiligte, sondern man auch sehen wollte, dass sie sich anstrengen und gut spielen, was an dem Tag nicht der Fall gewesen ist. Insofern habe ich natürlich immer schon eine starke Nähe zum HSV gehabt. Mhm. Der Besuch da im Stadion war natürlich sehr eindrucksvoll für mich als kleinen Städtke. Und ich bin in Rendsburg geboren, also Schleswig-Holstein war damals völlig klar, war natürlich HSV-Land. Ich weiß auch zum Beispiel bei uns, bei der Bäcker, der Geselle, der dort arbeitete, das war einer derjenigen, die damals, als das Tor zusammenbrach, oben auf der Latte gesessen hat. Der war voller Stolz erzählt.
Das heißt, haben Sie sich dann von Ihrem Bäcker überzeugen lassen oder warum ist es bei Ihnen der HSV geworden?
Naja, also ich meine, erstmal, weil da sensationeller Fußball zu der Zeit gespielt wurde und das ist ja anders als heute. Also, als Kevin Keegan kam, das war eine echte Sensation. Also heute wechselt jede Nase lang irgendein Spieler von irgendwo von A nach B. Damals, das war der Superstar schlechthin. Und dann auch noch von der Insel. Das war also wie das siebte Weltwunder so ungefähr. Hm. Dazu muss ich auch sagen, dass ich von wirklich Kindesbein an Uwe Seeler-Fan gewesen bin. Und es war damals so, dass meine Großmutter hatte einen Betrieb in Rendsburg. Da wurde unter anderem Schrott gesammelt. Und wenn beispielsweise mal so ein LKW voll war, dann wurde der in den Hamburger Hafen gefahren und da bin ich das ab und zu mal mit gewesen. Ich weiß noch, da war ich auch noch sehr klein, durfte ich mit meiner Mutter einmal ins Carré nach Wandsbek und mir irgendwas aussuchen, was ich mitnehmen durfte als Erinnerung und stand da vor so einer Auslage von so Spielzeugautos und plötzlich entdeckte ich Uwe Seeler dort. Und habe ihn angesprochen, also besser gesagt, erst habe ich mich nicht getraut, aber dann habe ich ihn angesprochen. Und das war eine Begegnung, die ich nie vergessen habe, weil ich meine, das ist auch ein Weltstar gewesen, aber so ein verbindlicher Mensch schon damals, der mir dann auch bei der Entscheidung geholfen hat übrigens, welches Auto es werden soll. Ja, also insofern war natürlich immer eine ziemliche Nähe da. Allerdings muss ich sagen, im Laufe der Jahre habe ich dann auch in erster Linie mich immer mit Vereinen anfreunden können, wo die handelnden Personen etwas getan haben oder so gut waren, dass man das nachvollziehen konnte, dass das Hand und Fuß hatte. Also ich war ja ein paar Jahre auch in Baden-Baden und muss sagen, ich habe auch damals zum Beispiel den SC Freiburg lieben gelernt, weil ich die Arbeit, die da auf ganz anderem Niveau geleistet wurde und ja bis heute irgendwie nachwirkt, doch schon vorzeigenswert finde.
Ja, ich höre da so ein bisschen raus, dass das beim HSV dann offenbar nicht so war.
Nein, also gerade in den letzten Jahren ist doch massiv viel schiefgelaufen. Ich erinnere mich noch an die Zeit, als Udo Bando Aufsichtsratsvorsitzender gewesen ist. Da haben wir darüber diskutiert, warum die nicht den Europapokal wieder gewinnen. Aber die waren regelmäßig im Europapokal vertreten. Aber auch da zeigt sich, es kommt nicht nur auf das Geld an, sondern dann schon auch auf die Geldverwendung, auf die handelnden Personen, wie die das dann am Ende des Tages machen. Und ich glaube, da sind in den letzten Jahren unglaublich viele Fehler passiert, bis hin zu der hohen Fluktuation auf diversen Positionen. Also nicht nur in der Mannschaft, sondern auch in der Mannschaft drumherum, was Vorstand anbelangt und Sportdirektor etc. Das kann ja gar keine langfristige Strategie verfolgt haben. Und ich weiß nicht, selbst wenn man aufsteigt, also wenn man die Strukturen nicht schafft, wird das langfristig auch glaube ich, keine große Chance auf Erfolg haben. Wichtig ist, dass man tatsächlich ein richtiges Fundament auch schon mal in den Rahmenbedingungen und in der ganzen Konstellation des Vereins schafft, um dann sich ja nicht nur mal den Aufstieg zu schaffen, sondern das Ziel kann ja nur sein, mittelfristig dann auch tatsächlich wieder ins internationale Geschäft zu kommen.
Ja, Sie sagen es, viele Jahre international, deutsche Meisterschaft. Wie haben Sie denn so dann vor 3 Jahren diesen Abstieg erlebt?
Das ist, finde ich, ein ganz bitteres Kapitel, weil ich immer noch glaube, dass es nicht nötig gewesen wäre. Zwar hat der HSV Jahre darum gebettelt, schon davor, eigentlich, dass es mal passiert, aber denn irgendwie hat es dann doch geklappt, manchmal mit Glück. Manchmal ist es auch der Nimbus, man darf es nicht unterschätzen, der Respekt der Gegner, dass da so der große, damals noch große HSV kommt. Das Jahr des Abstiegs war insofern ein ziemlich schlimmes, weil ich habe das dann auch erlebt, dann kam irgendwann Bernd Hollerbach beispielsweise, da war irgendwie gar kein Leben drin. Das, ich meine, in der Situation hätten alle diesen Bernd Hollerbach auch unterstützen müssen. Ganz davon abgesehen, ich weiß nicht, ob er für diese Funktion in dem Moment überhaupt der richtige gewesen ist, hatte ich meine Zweifel, weil der mag ja ein guter Trainer zu sein, ist auch ein guter Zeitgenosse, ich kenne ihn. Aber das ist natürlich eine Aufgabe, die ist so unfassbar schwer und von allen Seiten prasselt es auf einen ein.
Aber denken Sie denn, dass der HSV jetzt mit Daniel Thun den richtigen gefunden hat?
Also ich bin sehr angetan von der Art und Weise von Daniel Thun und auch seine Arbeit. Ich finde, man sieht eine ganze Menge, gerade mit einer Mannschaft, die ja vorher nicht so existiert hat. Also das muss man schon mal so hinbauen. Aber auch da, ich habe die Strategie nicht verstanden. Das eine Jahr, das war noch in der ersten Liga, dann sollte es auf einmal junge Trainer richten. Und dann hat man gesagt, nee, komm, vergiss es, wir alles wieder auf Null. Wir machen jetzt wieder genau das Gegenteil. Jetzt nehmen wir einen erfahrenen Trainer. Da habe ich gesagt, endlich erfahrener Trainer, jetzt wird's gehen. Dann ging es nicht sofort, dann wurde der wieder vom Hof gejagt. Das ist reines Glücksspiel, was in den letzten Jahren passiert ist. Und das geht irgendwann in die Hose und das ist passiert. Und man kann auch jetzt nicht sicher sein, dass es funktioniert, weil, nochmal, ich finde, der hat bisher echt gute Arbeit geleistet und man sieht eine Menge, aber er hat diese Erfahrung ja noch gar nicht gemacht, wirklich. Das muss man durchgemacht haben, um zu wissen, was man dann zu tun hat. Und das kann er ja gar nicht. Ich wünsche ihm, dass er automatisch und intuitiv das Richtige macht, wie bisher in vielen Situationen. Aber es ist nach wie vor echt ein Wandern auf ganz schmalem Grat.
Welche Prognose würden Sie denn abgeben? Schaffen Thun und der HSV das in diesem Jahr?
Also es hat ja zum Glück ja alles ein bisschen da oben jetzt langsam sich ein bisschen sortiert. Noch nicht ganz, aber ein bisschen. Und also, sag mal, unter den ersten 4 sollte man mindestens landen. Und der 4. wäre eine Katastrophe. Die nächste nach dem letzten Jahr. Also der sollte es eigentlich nicht werden. Ich meine, diese Mannschaft hat jetzt mittlerweile schon so gut zusammengefunden, dass das fatal wäre, wenn das nicht irgendwie funktioniert, wenn auch mit Hängen und Würgen. Aber ich sehe zum Beispiel eine Mannschaft wie Holstein Kiel, und ich habe in Kiel studiert beispielsweise und habe natürlich auch zu Holstein, allerdings auf ganz anderer Ebene schon immer einen Zugang gehabt, weil das war ja immer auf tieferem Niveau. Das ist tatsächlich eine harte Nuss. Und in dem Moment, wo man mit dem Rücken zur Wand steht, und das ist die Situation beim HSV, weil der Verein für meine Würfe unbedingt aufsteigen muss und sich auch dann hoffentlich da etabliert wieder in der ersten Liga. Da muss Geschlossenheit herrschen, da muss eine klare Planung, klare Strategie da sein. Und das kann ja mindestens nicht unter allen Personen sein, sonst hätte es ja diesen Stress am Aufsichtsrat auch nicht gegeben.
Ja, Sie haben eben jetzt auch Holstein Kiel angesprochen, zu denen Sie neben dem HSV ja auch so ein bisschen Sympathien haben. Darf man denn als Fußballmoderator überhaupt Sympathien und Antipathien für einzelne Vereine haben?
Doch, ja. Also Sympathien sowieso immer und zu denen kann man auch stehen. Aber die darf man nicht irgendwie anderen aufdrängen wollen oder versuchen wollen, das so zu färben, dass es dann irgendwie schöner aussieht. Im Gegenteil, also ich stelle fest, also gerade beim HSV bin ich manchmal vielleicht sogar noch ein bisschen kritischer, eben weil ich so eine Zuneigung habe.
Hat man da auch mal den innerlichen Wunsch, vor laufender Kamera zu jubeln, oder konnten Sie das immer ganz klar trennen?
Nee, das kann ich ganz klar trennen. Also das eine ist wirklich Beruf, und da kann ich sowieso auch alles abschalten, muss auch so sein übrigens, sonst wird das nicht funktionieren. Weil ich hatte nie das Bedürfnis, irgendwie das laut nach draußen zu rufen, weil ich finde, da, wo man ist und auch gerne wirken möchte, da sollte man dafür sorgen oder alles dafür tun, dass es vielleicht besser wird. Ich würde mir eher manchmal, denke ich, würde mal eher dahin laufen und sagen, also intern, dass gar keiner mitkriegt, Mensch, reiß doch mal zusammen, mach doch mal dies oder mach doch mal jenes. Und jeder hat ja so seine Ideen. Und natürlich bin auch ich ein Bundestrainer auf gewisse Art und Weise.
Ja, aber Trennung hin oder her, der HSV hat mit ihrer Karriere ja möglicherweise mehr zu tun, als viele denken. Und das wollen wir jetzt herausfinden, und zwar in unserer Rubrik Stimmt das? Natürlich bleiben auch Sie, Herr Delling, diese Woche nicht verschont. Wir haben wieder tief gegraben und uns auf die erfolgreiche Suche nach drei Gerüchten über Sie begeben. Und eines davon ist, dass Ihre berufliche Karriere angeblich in erster Linie dem damaligen HSV-Trainer Ernst Happel zu verdanken ist. Stimmt das?
Stimmt natürlich nicht so ganz, aber es ist trotzdem was eine tolle Episode, und sie hat quasi nochmal mein Standing untermauert. Das war mein erstes Spiel, über das ich tatsächlich im Radio damals auch berichten durfte. Und lange vor dem Spiel schickt er mich runter da aus der Sprecherkabine mit dem Auftrag, doch mal zu fragen, wie denn heute so die Aufstellungen sind etc. Und naja, und ich wusste, der Happel war damals Trainer, Ernst Happel, dass der ziemlich knorrig war, das war mir klar. Aber was ich nicht mitbekommen hatte, dass der gar nicht mehr vor dem Spiel mit Journalisten sprach. Also kein einziges Wort. Und die saßen dann natürlich alle und bemühten sich auch gar nicht mehr, weil sie wussten, es ist ausweglos. Die ganzen großen Kollegen, und zwar aus Deutschland, das war das Spitzenspiel gegen Bayern München, keiner sprach den Happel an. Ich ging auf den zu und streckte die Hand aus, als er aus der Kabine kam, und stellte mich vor. Und der muss so einen Schock gekriegt haben, was für eine armselige Jammerfigur da vor ihm stand, dass er erstmal stehen geblieben ist, ist zwei Schritte zurückgegangen, hat mich gemustert von oben nach unten und zurück und hat dann wohl gedacht, was mache ich mit dem denn? Und nahm mich aber plötzlich in den Arm und sagte, wo ist Rubens Wissen? Und dann hat er mir tatsächlich die Aufstellung gesagt, und ich bin zurück zu meinem Chef, ganz freudig und voller Stolz, und habe gar nicht verstanden, warum die anderen mich so sauer angeguckt haben, die Kollegen. Und habe mich aber schnell vom Hof gemacht, weil ich gemerkt habe, irgendwas stimmt hier nicht. Und kam oben an und habe dem erzählt, was ich nur alles erfahren hatte. Und dann hat er sich halt totgelacht. Und dann sah er die Aufstellung und es stimmte alles haargenau. Und da wusste er, dass das alles geklappt hatte. Es war mindestens für die Karriere nicht gegenteilig oder hinderlich.
Neben dem Fußball, um die zweite Vermutung heute Abend anzustellen, sollen Sie privat angeblich schon weit mehr als ein Dutzend Sportarten selbst ausprobiert haben. Stimmt das?
Das stimmt. Also es ist also deutlich mehr als ein Dutzend, da bin ich ganz sicher. Mhm. Ich bin ja auch in einer Zeit groß geworden, da war nicht nur Fußball irgendwie so das, was einen maßgeblich interessierte, zumal ja im Fernsehen auch gar nicht viel anders wunderbar zu sehen war. Also Sport war ein absoluter Höhepunkt. Sportschau am Samstag, unbedingt, es muss. Da habe ich also verschlungen und alles gesehen. Und dementsprechend wollte ich auch alles gerne ausprobieren. Ich hatte immer schon große Freude an der Bewegung. Habe immer Fußball gespielt. Also mein ganzes Leben lang, muss ich sagen. Ich glaube, als ich ein bisschen größer war als der Ball, fing das an. Und zieht sich auch bis heute. Nur heute geht's nicht mehr, weil ich zu viel gespielt habe und das Fußgelenk kaputt ist. Aber ich habe dann auch, ich weiß, es fing ja an mit Kinderturnen, Tischtennis, Hockey habe ich mal probiert. Surfen, Golf, Tennis, Handball habe ich sehr intensiv ein Jahr parallel trainiert, weil wir dann später im Radio doch sehr viele Handballreportagen gemacht haben. Und ich bis heute der Meinung bin, dass es keinen Sinn hat, wenn man über irgendetwas so intensiv berichtet, was man nicht selber erfahren hat. Also es geht nicht nur darum, dass man das kann, sondern man muss auch irgendwie spüren, wo die Probleme liegen und um das bewerten zu können. Ich weiß gar nicht, was gibt es noch alles an Sportlern? Ich habe eigentlich fast alle, glaube ich, mal probiert. Mich hat alles immer irgendwie fasziniert und ich habe Lust gehabt, das auszuprobieren. Und wenn ich könnte, würde ich heute auch noch alles wieder machen.
Wo waren Sie denn am besten? Waren Sie ein guter Fußballer?
Sensationell natürlich. Ich war links außen, habe den Linksfuß gewesen zu der Zeit. Mhm. Ich habe zwischendurch tatsächlich immer mal gehofft, dass ich weiterkomme und noch weiter. Aber ich habe ja relativ früh am Wochenende schon öfter gearbeitet. Trotzdem bin ich dabei geblieben und ich glaube, das Höchste war Landesliga. Was damals jetzt nicht ganz so schlecht war, aber irgendwie, wir haben mal ein Spiel gemacht. Das war ein Freundschaftsspiel, war extra abgemacht worden, weil Ernst Happel sich angesagt hatte tatsächlich. Der wollte nämlich Tobias Homp beobachten. Wir waren natürlich heiß wie Frittenfett. Und das war, ehrlich gesagt, eins meiner besten Spiele. Wir haben als eine Klasse tiefer den höherklassigen Verein 3-1 geschlagen und ich habe zwei Tore gemacht. Und wir gingen in die Kabine und haben so rumgeflaxt, naja, wenn der Happel jetzt da war, dann müsste er dich ja eigentlich anrufen. Happel war aber gar nicht da, sondern es hieß, der hätte den Netzer geschickt und der wäre da gewesen, aber auch nur irgendwie 20 Minuten, was immer der da auch gesehen hat und der aber überhaupt Lust gehabt hat, sich das weiter anzuschauen. Jedenfalls habe ich dann eine Woche lang das Telefon hypnotisiert und habe immer auf diesen Anruf gewartet und ist keiner gekommen.
Günter Netzer haben Sie dann aber ja später nochmal ganz anders kennengelernt. Sie beide haben 13 Jahre lang ja das perfekte TV-Duo der ARD gebildet. Das dritte unserer Gerüchte besagt allerdings, dass sie beide sich angeblich bis heute immer noch siezen. Stimmt das?
Ja, stimmt natürlich auch. Also den will man ja auch nicht wirklich duzen, weil das kann ja auch mal zurückschlagen dann, ne?
Und das war zwischen Ihnen auch kein gefühltes Du?
Es war sehr viele Jahre, muss ich sagen, sehr, 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 sehr freundschaftliches Sie. Also deswegen war das dem Du schon sehr nah, kann man nicht anders sagen.
Wie haben Sie beide eigentlich zueinander gefunden? War das tatsächlich bei diesem Freundschaftsspiel von Ihnen damals?
Nee, das war aber um dieses Spiel herum in der Zeit, weil da hatte ich dann schon für den NDR in Kiel gearbeitet und kam eines Abends die Sport3-Sendung aus Kiel und mein damaliger Chef, der Armin Hoffel, der moderierte sie und ich war Redakteur der Sendung. Und an dem Tag war Blitzeis im ganzen Norden. Aber richtig massiv, also es ging gar nichts mehr verkehrstechnisch. Und nun an diesem Abend hat er aber Netzer zugesagt. Wir dachten aber, das wird nie was, also der kommt garantiert nicht, der kann ja gar nicht fahren bei den Straßenverhältnissen. Und Handy gab es damals logischerweise nicht, also konnte er auch jetzt nicht wirklich absagen. Mhm. Und der hatte sich aber auf den Weg gemacht und irgendwie so 15 Minuten vor Ende der Sendung, der Live-Sendung, stand er auf einmal im Studio. Da muss ich sagen, da habe ich dann damals schon gedacht, puh, Hut ab, Respekt. Dass er in dieser Situation, also wo die sowieso gerade ein bisschen angespannte Lage war zwischen NDR und HSV und dann noch bei diesem Wetter sich auf den Weg gemacht hat, um das trotzdem einzuhalten, das ist mir natürlich auch haften geblieben. Hm. Das sind manchmal so einzelne Begegnungen, die trägt man dann ja weiter oder hat sie mindestens im Hinterkopf. Und dann gab es, ich glaube 1994 muss es gewesen sein, dieses ominöse Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft, die Reise nach Israel, die ja vor allen Dingen unter politischen Gesichtspunkten und erstmal sehr wichtig war. Und wir hatten für das Spiel überhaupt gar niemanden vorgesehen jetzt als Experten. Das war damals sowieso jetzt nicht das Modell, dass man immer einen Experten dabei hatte, sondern für die Halbzeit war eigentlich Ephraim Kishan vorgesehen. Der kam auch tatsächlich zu mir ans Mikrofon. Aber das Spiel war so grauenhaft, dass wir gesagt haben, nee, wir müssen auch da irgendwie noch ein Wort drüber verlieren. Und Netzer war damals in Tel Aviv im Stadion. Und ich hatte ihn gesehen, durch Zufall irgendwie so kurz gegrüßt. Und dann kam er tatsächlich auch dazu und hat die Leistung so seziert und ohne Rücksicht auf Verluste, ganz klare Analyse und sehr passend, dass wir uns dann, als in 97 die Frage aufkam für die WM 98, wen holen wir als Experten, sich jeder sehr gerne auch an ihn erinnert hat.
Haben Sie in dieser ganzen Zeit mit Günter Netzer beim TV, in diesen vielen, vielen Jahren, so einen besonderen Moment, bei dem Sie sagen, ja, das war für mich so der schönste Moment, an den ich mich wirklich gerne zurückerinnere?
Oh nee, das kann ich eigentlich nicht sagen. Das war ja reich an Höhepunkten zu Anfang, vor allen Dingen natürlich eher, sagen wir mal, was den Sport anbelangt, den negativen Höhepunkten, weil was die Nationalmannschaft damals so zusammengespielt hat, das war also gegenüber heute wirklich unterirdisch. Also das war manchmal ganz schwere Kost. Und dann wurde es ja tatsächlich irgendwann auf einmal besser mit der WM 2006. Eigentlich, wenn man ehrlich ist, fing das erst richtig an. Da wurde es dann besser. Und das war natürlich auch ein Highlight, die WM im eigenen Land. Aber auch in Südafrika mit einer Mannschaft, die da kurz vorher ganz neu zusammengestellt wurde. Das war natürlich auch ganz besonders.
Ja, Sie selbst waren ja über 30 Jahre lang für die ARD tätig, viele, viele Jahre für die Sportschau, bis Sie dann 2019 entschieden haben, jetzt ist Schluss. Was war für Sie letztlich dann der Grund zu sagen, okay, Ihnen reicht das jetzt?
Ja, mir reicht es eigentlich gar nicht, aber es ging gar nicht mehr voran und ich hatte jetzt auch nicht irgendwie Lust, da so noch so eine Rolle irgendwie mitzuspielen, sondern ich habe immer auch versucht, kreativ irgendwie was zu bewegen und auch mal was zu verändern. Und ich hatte tatsächlich noch so ein Umweltmagazin vorgesehen. Das wäre zum Beispiel auch gelaufen. Also das hätte man auch hätte ich auch machen können. Aber ich weiß ganz genau, wie das läuft. Mit einem, wenn man jetzt nicht Erstrechte im Fußball hat und davon ausgehen kann, da gucken alle zu, dann ist das erstmal hartes Brot. Und mit zwei oder drei Piloten kommt man nicht weit. Also da ist Schmalhans-Küchenmeister, was die Quote anbelangt. Aber dafür braucht man ein Dreivierteljahr oder ein Jahr, um das zu etablieren. Und ich glaube, dazu ist heute fast keiner mehr bereit. Also das ist echt schwierig, sowas zu installieren. Und ich habe dann gedacht, nee, es ist ja auch noch ein guter Zeitpunkt, noch geht's, mal irgendwie ganz neue Sachen zu machen, mal befreit von all dem, was so die Routine ist.
Was haben Sie denn so konkret alles gemacht, seit Sie im Ruhestand sind?
Ja, im Ruhestand bin ich nie, hoffe ich, weil ich möchte immer was tun und ich möchte auch immer noch was kennenlernen, ich will auch noch was lernen. Aber ich hätte, glaube ich, mehr erreicht, wenn jetzt nicht Corona gewesen wäre. Es hat mir schon doch alles Mögliche verhagelt, weil ich bin ja damit eigentlich quasi so was wie diese Solo-Selbstständigen und alles, was ich mache, hat was mit Kommunikation zu tun in der Regel. Und die findet einfach nicht mehr direkt statt. Und da sind ganz viele Dinge weggegangen und geplatzt. Ich habe dann versucht, aus der Not eine Tugend zu machen und habe dann dieses Buch, was ich schon immer mal schreiben wollte, fertiggestellt. Und das ist jetzt rausgekommen. Ich habe mich dann weiter reingestürzt in eine Arbeit, die schon seit ein paar Jahren andere auch vorangetrieben haben, aber ich immer schon dabei gewesen bin, was so Content anbelangt. Es geht auch mit Fußball-App. Da sind wir jetzt tatsächlich auch endlich ein Stück weiter. Es ist ein langer Weg bis hier schon gewesen und wird noch einer sein, aber das macht alles doch sehr Spaß und war sehr, also ich fand es wieder sehr bereichernd. Ich habe wieder ganz viel dazu gelernt.
Ja, über Ihr Buch werden wir gleich noch sprechen, aber vorher habe ich mir auch diese Woche wieder drei Fragen gesammelt, diesmal nicht von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, sondern von meinen Journalistenkollegen. Und eine Situation, die viel noch in Erinnerung ist, stammt aus dem Jahr 2003, nämlich mit Rudi Völler. Sein berühmter Wutausbruch war ja unter anderem auch eine Folge der Moderation von Ihnen. Ein Kollege fragt deshalb, wie ist denn heute Ihr Verhältnis zu Rudi Völler?
Wieder ganz gut. Wir haben, das ist ja interessant, jedes Jahr zu dem Zeitpunkt gab es Richtung Jahresende ein längeres Interview in der Sportschau mit dem Bundestrainer. Das habe ich viele Jahre mit Bertie Vogts gemacht und in dem Jahr war dann eben Rudi Völler dran. Der kam tatsächlich auch dann, kam aber ein bisschen früher und wir haben uns dann tatsächlich da mal wieder in die Augen gesehen und über die Situation gesprochen in Island. Und damit war dann das auch ausgeräumt. Also wir haben tatsächlich irgendwann kurz danach gab es dann auch mal ein Benefiz-Fußballspiel, wo ich mit ihm in einer Mannschaft gewesen bin, beispielsweise. Also das ist ja dann unter Sportlern auch wieder so. Das ist ja auch das Schöne, dass man dann kurz erklärt, wie es überhaupt dazu gekommen ist und dann war es gut.
Ja, das ist doch sehr, sehr gut. Was ging Ihnen denn damals eigentlich so durch den Kopf, als Sie da im Studio in Island standen?
Ich war sehr überrascht über die Heftigkeit der Reaktion und habe immer die ganze Zeit gedacht, oh, das wird hohe Wellen schlagen, aber was ist das, was ich jetzt tun kann? Mhm. Und habe in erster Linie versucht, ich war hochkonzentriert und hatte mir sofort vorgenommen, auf die sachlichen Dinge einzugehen. Also, was weiß ich, irgendwie zum Beispiel eine falsche Analyse oder irgend sowas. Aber da war ja nichts Sachliches, deswegen war es umso schwerer danach. Ich wollte nur, also das war mir schon wichtig, dass ich da jetzt weder klein beigebe, aber auch jetzt nicht nach dem Motto, der ist ja unmöglich, der Typ so ungefähr, da noch vielleicht auch Leute, die zu Hause sind und die einen halten, natürlich das mit dem Teamchef, dann gibt es sicherlich auch welche, die haben bei uns zugehört und fanden das richtig oder nicht so gut. Ich wollte also die große Eskalation vermeiden. Das ist aber auch nur zum Teil gelungen. Damals war Wahlkampf, da kamen die ganzen Politiker, die einen anderen gesagt, ja, man muss ja kritisieren dürfen. Die anderen haben gesagt, nein, man darf sich ja gar nicht alles gefallen lassen. Wobei es war nicht viel, was er sich hätte gefallen lassen müssen, weil persönlich haben wir die Spieler oder so sowieso nie angegriffen.
Ja, die Frage eines weiteren Kollegen hat nicht mit Rudi Völler zu tun, sondern mit einem anderen bald ehemaligen Bundestrainer, nämlich Joachim Löw. Herr Delling, was glauben Sie, wer nach dem Rücktritt von Joachim Löw neuer Bundestrainer wird?
Also schwer, Kloppo hat abgesagt. Ich weiß auch gar nicht, ob das so sein Beritt ist, weil da sind doch sehr viele Sequenzen dazwischen, wo man dann doch nicht so eingebunden ist. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, ich sehe Jürgen Klopp immer so, dass der entweder mit Volldampf durchgehend dabei ist, dann irgendwann auch mal seine Pause braucht, aber wahrscheinlich dann, bevor der nächste Verein kommt. Insofern ist es auch müßig, darüber zu diskutieren. Lothar Matthäus ist im Gespräch gewesen. Ich glaube, auch der hat längst damit abgeschlossen, sich da auf den Platz zu stellen. Außerdem ist die Generation heute dann doch nochmal, glaube ich, ein bisschen anders. Man muss sie in der Ansprache etwas anders sehen. Also wenn man da jetzt nicht die ganze Zeit wirklich direkt dabei gewesen ist, halte ich es auch für nicht so einfach. Das könnte auch das Problem von Ralf Rangnick sein, wobei der ja eher so der Spiritus Rector im Hintergrund ist und hat dann in der Regel gute Leute und auch das Talent, gute Leute zu finden übrigens. Insofern könnte ich mir sowas schon vorstellen. Aber es wird nicht so einfach, weil wir sind ganz schön verwöhnt. Deswegen regen wir uns ja auch zu Recht über diese WM 2018 auf, weil sie das Verspielen, das leichtfertige Verspielen einer großen Chance gewesen ist. Bei uns war irgendwie so der Schlendrian drin und man dachte, man schafft das mit diesem Konzept auch so ein bisschen mit links. Und das ist ja dann krachend in die Hose gegangen. Aber ansonsten hat ja Joachim Löw herausragende Arbeit geleistet. Und das wird nicht so, das sind schon Fußstapfen, die sehr groß sind.
Denken Sie denn, dass der Rücktritt von Joachim Löw jetzt zur richtigen Zeit kam?
Nee, glaube ich nicht. Alle sagen, das ist so und beruhigen sich damit und wäre jetzt vernünftig und man kann planen und so. Ich kann es gar nicht sehen. Man muss hier die andere Situation vorstellen. Der wäre jetzt gar nicht zurückgetreten und man hätte vermuten müssen, auch als Spieler, der bleibt noch ein paar Jahre länger. So, wenn dann mal irgendwie ein Spiel verloren geht oder es wird eng, dann muss man, ob man will oder nicht, muss man sich wieder richtig voll reinhängen, weil man ja möchte, dass man dann nächstes Jahr auch dabei ist. Das zum Beispiel könnte jetzt passieren, dass das wegfällt. Also wenn da ein Spiel verloren geht, dann heißt das so lame duck und hat jetzt auch nicht mehr die Durchschlagskraft. Dann wird sowieso schon drüber diskutiert, ob man nicht gleich einen neuen holen soll. Beispielsweise und dann geht ganz viel Kraft auch verloren, bis hin zu, wenn der jetzt erzählt, wir spielen aber jetzt mal rückwärts, was er nicht tun wird, aber sag mal, er hat jetzt seine ganz eigene Idee. Manche Spieler sagen wird, also ganz ehrlich, in einem Monat spielen wir endlich wieder andersrum oder so. Und ich glaube, es erschwert die Lage nur, es erleichtert sie nicht. Es erleichtert vielleicht für Joachim Löw die Geschichte und es erleichtert dem DFB die Möglichkeit, jetzt schon auf die Suche zu gehen. Für die EM in 3 Monaten finde ich es total den falschen Zeitpunkt.
Ja, und ohne es vorher wissen zu können, haben Sie sich so ein bisschen für den gleichen Zeitpunkt entschieden. Sie haben vor ein paar Tagen Ihr neues Buch veröffentlicht. Ella und Co. KG, ein Familienroman aus den Wirtschaftswunderjahren. Das hat aber diesmal gar nichts mit Fußball zu tun, sondern dahinter steckt ja vielmehr so ein bisschen biografisch Ihre eigene Familiengeschichte.
Ja, nee, biografisch eben, das wollte ich vermeiden, weil ich bin eigentlich nicht so der Typ, der Intrafamiliäres nach außen gibt. Ich glaube, das interessiert auch die meisten Menschen nicht. Das sind irgendwie Intimitäten zwischen Menschen, die sich doch sehr nah sind, gerade was in so einer Familie alles passiert. Aber es ist schon, ich wollte, nachdem ich das Fußballbuch geschrieben hatte, 50 Jahre Bundesliga, hatte ich so ein bisschen Lunte gerochen und auch Spaß dran gefunden, das fortzuführen. Und jetzt wollte ich mal, unabhängig vom Sport, mal einen Roman schreiben. Und diese Geschichte, die hat mich schon immer fasziniert, weil, sagen wir mal so, der Rahmen, der ist schon meine Großmutter, die am Ende des Zweiten Weltkrieges aber sich als Unternehmerin selbstständig gemacht hat und danach dann nochmal ein anderes Metier aufgreifen musste, aber das dann noch zu einer richtigen Blüte geführt hat, dieses Unternehmen, mittelständische Unternehmen. Und ich fand das schon sehr außergewöhnlich, dieser Charakter, zu der Zeit vor allen Dingen. Und das wollte ich schon immer aufschreiben, zumal ich natürlich auch ganz oft da selber mit als Jugendlicher auf dem Schrottplatz mitgeholfen habe oder Telefondienst gemacht habe. Das heißt, ich fand es auch relativ einfach, weil ich ja Bilder im Kopf hatte, die auch real sind. Also deswegen, die Kulisse stimmt, die Charaktere sind deutlich überzogen, dass man sie eigentlich nicht wiedererkennt und trotzdem dieser Respekt davor, was diese Frau geleistet hat in solch einer Zeit, also den, glaube ich, liest man auch mit darin.
Was hat Sie denn letztlich dann dazu bewegt, dass Sie gesagt haben, Sie möchten diese persönlichen Eindrücke, die Sie ja auch schildern, dann auch aufschreiben und für jeden zugänglich machen?
Ja, ist tatsächlich so, dass ich immer gerne schon geschrieben habe und jetzt auch da natürlich eben ganz viel Wissen hatte und es auch eine Zeit ist, die heute vergessen ist. Also allein damals diese ganze Aufbruchstimmung, die es damals gab, das mal so festzuhalten, wie diese Zeit vom Klima her war, wie ich es empfunden habe. Das ist ja gar nicht, ist ja total subjektiv und wahrscheinlich wird manch einer sagen, der 10 Jahre vorher groß geworden ist, wird sagen, Mensch, das war noch ganz anders bei uns. Also viel davon habe ich ja frei erfunden. Aber es ist aus dem Klima entstanden, das ich damals empfunden habe, zu meiner Zeit.
Ja, das klingt sehr lesenswert. Ella und Co. KG, ein Familienroman aus den Wirtschaftswunderjahren. Aber bevor Sie jetzt alle online gehen und das Buch bestellen, gibt es natürlich eine Sache, die hat im Gegensatz zu Ihrem Roman wieder mit Fußball zu tun. Und das ist unsere traditionelle Abschlussrubrik. Denn natürlich spielen wir auch heute wieder unseren Klassiker Bundesliga oder... Und für Sie, Herr Delling, haben wir uns heute gedacht, wir stellen einfach mal unsere eigene Rubrik auf den Kopf. Denn wir beide spielen heute Bundesliga oder Bundesliga.
Okay.
Sie zu Hause wissen, was los ist, und Sie, Herr Delling, bekommen von mir gleich drei Namen genannt. Und dann sollen Sie rein von Ihrem Bauchgefühl, das Sie in diesem Moment haben, entscheiden, hört sich das an wie ein ehemaliger HSV-Profi oder in Ihrem Fall wie ein aktueller Bundesligaspieler?
Ja.
Wie immer gibt's auch einen kleinen Haken. Natürlich hat jeder Bundesligaspieler mindestens ein Bundesligaspiel absolviert. Das gilt heute mal für beide Kategorien. Also entweder mal früher für den HSV oder eben in einem der aktuellen 18 Bundesligakader. Also Bundesliga oder Bundesliga.
Dann nehme ich oder. Nee, Bundesliga.
Also die Fallhöhe ist da, Sie merken schon. Aber ich glaube, Sie können sich hier auch nicht blamieren. Wie immer geht's natürlich bei uns hier um Spaß und nicht um Wissen.
Ja, ist egal. Ich kann sowieso, wie hieß das so schön, drei Sachen kann ich mir nicht merken. Das eine sind Namen, das andere sind Zahlen und das dritte habe ich schon wieder vergessen.
Ja, das sind ausgezeichnete Voraussetzungen für Bundesliga, oder? Wollen wir es denn trotzdem mal versuchen?
Ja.
Dann starten wir mit Reto Ziegler.
Das gehen wir aber HSV nicht.
Kein HSV heißt, Sie sagen aktueller Bundesligaspieler.
Ja.
Dann muss ich Sie leider enttäuschen. Er war Innenverteidiger beim HSV in der Saison 2005-06, war von Tottenham Hotspur ausgeliehen und hat 13 Pflichtspiele für den HSV gemacht, unter anderem auch im UEFA Cup.
Der Name sagte mir auch ein bisschen was, aber...
Wem würden Sie denn Paul Nebel zuordnen, unser zweiter Name?
Tja, der Sirene würde ich den vom Namen her.
Wollen Sie einen Tipp abgeben oder...
Bundesliga.
Ja, gut, mit Bundesliga liegen Sie immer richtig, aber das lasse ich mal gelten. Er ist 18 Jahre jung, Flügelspieler und spielt derzeit für den FSV Mainz 05 in der Bundesliga.
Ja, gut ab.
Und dann haben wir zum Abschluss noch Luca Netz. Was sagt Ihr Bauchgefühl zu Luca Netz?
Luca Netz, sagt mein Bauchgefühl, ja, aber müsste ich jetzt auch kramen, kann ich nicht weiter zu beisteuern. Wird wahrscheinlich ein HSV-Spieler sein.
Und das ist leider nicht so oder noch okay. Nicht so, man weiß es ja nicht. Er ist 17, Linksverteidiger und spielt derzeit für Hertha BSC.
Ah ja, oh Gott, den kenne ich sogar. Die anderen nicht, aber den kenne ich tatsächlich sogar. Den habe ich nämlich im Trainingslager gesehen.
Ach was.
Aber ich kenne ihn nur unter Luca.
Ja, lieber Herr Delling, damit endet Herzschlagverein leider für heute schon. Ich möchte mich noch einmal ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute die Zeit hier genommen haben und heute Abend hier bei mir waren. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen.
Ja, danke. Wunderbar.
Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich gerne einmal darauf hinweisen, bewerten Sie unseren Podcast gerne bei Spotify, Apple Music oder wo auch immer Sie uns hören. Lassen Sie uns Feedback da und denken Sie daran, es ist ganz einfach. Samstag 18 Uhr Sportschau, Sonntag 18 Uhr Herzschlagverein. Ich freue mich auf nächste Woche mit Ihnen und dann übrigens zum ersten Mal auf mehrere Gäste, auf eine sehr bekannte Band, der das Herz bis zum Hals schlägt. Wir hören uns am Sonntag. Bis dahin.
Tschüss.
Das war's für heute mit Herzschlagverein. Wenn Sie Spaß hatten und Ihnen die heutige Folge gefallen hat, lassen Sie es uns wissen und abonnieren Sie unseren Podcast. Eine neue Folge gibt's dann nächsten Sonntag um 18 Uhr. Tschüss und bis dahin.